Wir hören Gottes Wort, das für die Predigt heute vorgeschlagen ist, aus der Offenbarung an Johannes, Kapitel 3. Dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst. Und bist tot. Wache auf und stärke das andere, das schon sterben wollte. Denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und halte es fest und tue Buße. Wenn du nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden. Und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Gott und Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, mit dem Smartphone kann man heute sehr schnell und leicht Fotos machen von Menschen und von ganzen Gemeinden. Und man kann so viele Aufnahmen machen oder die anschließend so lange bearbeiten, bis man das ideale Wunschbild davon hat. Aber die Fotos zeigen nur die Oberfläche. Ärzte haben noch andere Möglichkeiten. Sie schauen tief in das Innere des Körpers hinein durch ihre Röntgen- und MRT-Geräte. Und die Aufnahmen davon sehen nicht so schön aus wie die Fotos. Aber sie können Leben retten. Das Foto zeigt vielleicht ein perfektes Bild, aber das Röntgenbild zeigt möglicherweise, unter der Oberfläche wuchert schon der tödliche Krebs. In der Offenbarung an Johannes haben wir so etwas wie sieben Röntgenaufnahmen, die Jesus von sieben Gemeinden gemacht hat. Er durchleuchtet sieben Gemeinden. Diese Gemeinden gab es damals tatsächlich. Uns beschäftigt heute Sardes. Es ist also keine Röntgenaufnahme von uns hier in Lengefeld. Sie können sich also entspannt zurücklehnen und schlafen. Und so tun sie möglicherweise genau dasselbe wie die Christen in Sardes. Aber wir könnten auch von fremden geistlichen Röntgenaufnahmen etwas lernen. Schauen wir uns also die Stadt und die Gemeinde von Sardes etwas näher an. Und zunächst einmal betrachten wir das Foto von außen. 500 Jahre vor Abfassung der Offenbarung war Sardes eine der reichsten und mächtigsten Städte der Welt überhaupt. Handelsmetropole. Die ersten Münzen, die in Umlauf kamen, wurden in Sardes geprägt. Also Sardes ist tatsächlich die Geburtsstadt unseres Geldes, unseres modernen Geldes. Wegen seiner Lage galt die Stadt Sardes als uneinnehmbar. Und sie sah sich auch selber so. Und deshalb wurde sie gleich zweimal auf dieselbe Weise erobert im Abstand von 200 Jahren. Das war kein Zufall, denke ich. Wer sich selbst für uneinnehmbar hält und perfekt und nicht wacht, für den gibt es irgendwann ein böses Erwachen. Aber die Stadt hat sich durch ihren Reichtum ganz schnell wieder aufgepäppelt, kein Problem. Dasselbe auch nach einem Erdbeben im Jahre 17 nach Christus. Es gab Steuererlass und Fördermittel vom Kaiser in Rom und ganz schnell wurden die Ruinen beräumt und die Stadt erblühte wieder genauso großartig wie vorher. Sittlich allerdings war Sardes versaut und verfallen. Man schwebte und schwelgte in Luxus, in leichtem Leben und freier Liebe. Und man schwelgte in den Erinnerungen und Traditionen der vergangenen Hochkultur, auf die man stolz war. Und Ähnliches galt offensichtlich für die Gemeinde. Sie hatte sich in Sardes gut eingerichtet. Geldsorgen gab es keine, also keine Stellenkürzungen und Streichungen, keine Kürzungen im Haushaltsplan, viele, viele Aktivitäten. Der Kaiserkult blühte in Sardes nicht so sehr, so dass die Gemeinde auch nicht unter Druck stand, keine Verfolgung erleben musste, alles bestens, sie hatte einen guten Ruf, keine Verleumdungen durch andere draußen rum. Vorbildliches Miteinander von Kirche und Kommune. Auch innerhalb keine Ketzereien und Irrlehren, alles recht und richtig und im Frieden. Aber es gibt zwei Arten von Frieden. Es gibt den Frieden nach Sieg und Eroberung, den Frieden, der errungen wird, mühsam vielleicht, nachdem man sein ganzes Können und Sein eingesetzt hat. Und es gibt den Frieden der Bequemlichkeit, den Frieden bequemer Lethargie, wo der Geist schläft. Das ist der Friede des Ausweichens und der Flucht, der Friede, der halt einschläfert. Also es gibt den Frieden des Lebens und den Frieden des Friedhofs. Die Gemeinde von Sardes, äußerlich alles okay, aber die Röntgenaufnahme von Jesus zeigt innerlich nur noch, oh weh. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Du wirst aufgrund deiner Werke und deiner vielen Aktivitäten deines Gemeindelebens als lebendige Gemeinde angesehen. Du siehst dich auch selber so, aber du bist tot. Deine Aktivitäten, deine vielen Aktivitäten dienen nur der Konservierung und Bewegung einer schönen Leiche. Da lebt nichts mehr. Da wird kein Leben gezeugt und weitergegeben. Alles noch toter Selbstlauf. Und dieser Zustand, dem Schein nach lebendig, aber dem Sein nach tot, ist wohl das Schlimmste, was passieren kann. Denn hier werden Menschen um ihr Leben betrogen. Und zwar nicht nur um ihr irdisches, sondern um ihr ewiges Leben. Wenn Menschen eingeredet wird und sie das auch noch annehmen und glauben, wir sind geistlich lebendig, Gott ist lebendig gegenwärtig unter uns. Und in Wahrheit stimmt das gar nicht. Dann ist das die schlimmste und tödlichste Täuschung überhaupt. Denn diese Täuschung hält Menschen davon ab, das Leben Gottes dort zu suchen, wo sie es finden könnten. Und Kirche wird so zu einer Organisation, die Menschen hindert, ins Reich Gottes zu kommen. Jesus musste das schon mal von den Pharisäern sagen. Und zwar wirkungsvoller hindert, als Verfolgung das tun kann. Bei Verfolgung weiß man, dass das gegen Gott und seine Leute gerichtet ist. Aber eine Kirche oder Gemeinde, die angeblich im Namen Gottes zusammenkommt und in Wahrheit tot ist, so eine Gemeinde hält Menschen in tödlicher Selbstsicherheit davon ab, das Reich Gottes zu suchen. Sie denken ja, sie haben es schon. Und im Übrigen ist eine solche Gemeinde so harmlos, dass die meisten außenstehenden Menschen die logische Schlussfolgerung ziehen: Wenn das Gott sein soll, was die haben und verkündigen, das brauchen wir nicht, da können wir getrost drauf verzichten, können wir uns sparen. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wann ist denn eine Gemeinde geistlich tot oder in Gefahr zu sterben? Erstens, wenn das Wort der Bibel nicht mehr im Geist der Bibel verkündigt wird. Und wenn Frömmigkeit ohne die Kraft Gottes gelebt und praktiziert wird. Das Wort Gottes und der Geist Gottes gehören in Wahrheit und ursprünglich zusammen. Und wo eines von beiden fehlt, eines von beiden, handelt es sich um eine Fälschung. Also, wo das Wort der Bibel nur rechtgläubig zitiert und verwaltet wird, ohne den Geist, der es ursprünglich gegeben hat, und ohne die Kraft, in der es ursprünglich ergangen ist, dort bringt es kein Leben hervor. Das heißt, es ist tot. Und auch die andere Variante gibt es, wo nur Begeisterung ist, irgendwelche Geistbewegungen, die nicht aus dem Wort Gottes kommen und auch nicht ins Wort Gottes führen. Dort werden Menschen von Gott, der Quelle des Lebens, weggeführt, das heißt verführt. Also Bewegung und Aktivität bedeutet noch nicht automatisch geistliches Leben. Und was ohne Gottes Geist geschieht, ist vor Gott tot, egal wie lebendig es die Menschen finden. Und es gehört zu den schwersten oder schwierigsten Erfahrungen, wenn man feststellen muss, äußerlich sieht etwas fromm aus und klingt fromm, aber es ist nicht aus dem Geist Gottes. Und dann kann es sein, viele Menschen jubeln und sind begeistert und klatschen Applaus. Und eine Person bleibt zurück und kann nur noch weinen, weil sie tiefer sieht. Solche Erfahrungen gibt es hier auch. Und die allerschwierigste und aber auch wertvollste Erfahrung wäre, wenn Gott so viel Licht geben kann, dass er zeigt, du, es betrifft dich auch. Du tust so vieles aus eigener Kraft und nach eigenem Willen. Und du strengst dich dabei auch so an, aber du gibst dabei nicht mein Leben weiter, nur deine Frömmigkeit, das hilft keinem. Kehr um, suche mein Leben, suche die Einheit von Wort und Geist wieder. Jesus sagte einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und doch, wir können sehr viel ohne Jesus tun, wir sind noch stolz drauf. Aber wir können nicht das tun, was vor Gott Bestand hat. Und Jesus lädt ein, tue es mit mir zusammen. In der Kraft meines Geistes. Und wenn ich es sage, und nur dann. Zweitens, eine Gemeinde ist tot oder in Gefahr zu sterben, wenn sie beginnt, ihre Vergangenheit zu glorifizieren, statt sich durch Hoffnungen beleben zu lassen. Also wenn sie sich mehr mit ihren Traditionen als mit ihren Zielen beschäftigt. Wo Leben ist, ist Wachstum, da ist Bewegung. Jesus nachfolgen heißt vorwärts gehen. Die Hand an den Pflug legen und zurückschauen macht untauglich für ein Leben unter Gottes Herrschaft und in seiner Gegenwart. Drittens, eine Gemeinde ist in Gefahr zu sterben, wenn ihr die Formen wichtiger werden als der Inhalt. Und wenn sie ihre Ordnungen mehr lebt als Jesus Christus. Manchen geht es mehr um die Einhaltung des vorschriftsmäßigen Rituals als um pulsierendes Leben. Äußere Fehler moniert man und die fehlende Gegenwart Gottes bemerkt man gar nicht. Ja, Ordnungen sollen und können eine große Hilfe sein, die brauchen wir auch. Aber Ordnungen können eben auch zum Hindernis für Gottes Wirken werden. Und wo eine menschliche Ordnung statt die Bibel der Maßstab wird, dort zieht der Tod ein. Eine Gemeinde und Kirche ist in Lebensgefahr, wenn sie sich mehr mit materiellen als mit geistlichen Dingen beschäftigt. Wenn die finanziellen Mittel statt die geistlichen Notwendigkeiten entscheiden, was gemacht wird und was nicht. Wenn das so ist, dann schaufelt sich Kirche ihr eigenes Grab. Und es kann sein, dass sie mit diesem Schaufeln so beschäftigt ist, dass sie gar nicht merkt, dass sie ihr Grab schaufelt, statt ihr Fundament zu sanieren. Natürlich brauchen wir äußere Mittel und Gelder und alles Mögliche und auch Aktivitäten. Und natürlich darf es sehr viele Formen von Gemeindearbeit geben. Aber in einer lebendigen Gemeinde ist das alles ihrer ersten, ihrer primären Aufgabe untergeordnet, nämlich Menschen zu Jesus Christus zu führen und ihnen zu helfen, mit Jesus zu leben. Eine Gemeinde oder ein Christ ist tot, wenn Dogmatismus im Vordergrund steht, statt die Gottesbegegnung. Manche halten sich für lebendig, wenn sie bestimmte Dogmen und christliche Lehren aufrechterhalten. Aber sobald dann jemand mal etwas anfragt oder etwas ein bisschen anders sieht, wird er statt angehört gleich abgeschossen und durch Vorurteile getötet. Aber unter Umständen ist gar nicht er der Tote, sondern die, die ihn richten oder hinrichten. Ich weiß nicht, ob Ihnen beim Lesen jetzt des Predigtextes aufgefallen ist, dass da auf einmal von 7 Geistern Gottes die Rede ist. Wieso denn? Das kann doch gar nicht stimmen. Es gibt doch nur den einen Geist Gottes. Was schreibt er hier für? Das traut euch bei der Bibel nicht, aber wenn Menschen plötzlich so kommen. Oder dass Jesus sich hier gar nicht selbst als Gott bezeichnet, sondern von seinem Gott redet. Gott ist so groß und so lebendig, er lässt sich letztlich nicht in den Käfig unserer Dogmatik sperren. Das funktioniert nicht. Natürlich braucht es Klarheit in bestimmten Dingen, aber Gott ist oft noch größer und dass wir da unterscheiden, geistlich unterscheiden und nicht nur Dogmen klopfen und Sprüche. Sechstens, eine Gemeinde oder Kirche ist in der Gefahr zu sterben oder schon tot, wenn sie ihre ursprüngliche Botschaft und ihren ursprünglichen Auftrag durch anderes ersetzt. Zum Beispiel, wenn sie die Notwendigkeit des Kreuzestodes von Jesus leugnet. Oder wenn sie leugnet, dass das Heil allein durch Jesus gegeben ist. Und stattdessen die Rettung des Klimas oder etwas dergleichen zu ihrem Schwerpunktthema macht. Ich muss das jetzt nicht konkretisieren. Und schließlich, aber nicht zuletzt, ist Sünde immer ein heimtückisches Gift, das Gemeinden tötet. Mit besudelten Kleidern kommt keiner in den Himmel, lese ich hier. Gott schenkt und will weiße Kleider, das heißt gereinigt und sauber. Nein, die Menschen waren nicht perfekt, aber sie haben sich immer wieder reinigen lassen, haben Vergebung empfangen, sind immer wieder umgekehrt. Das ist ihr Geheimnis. Und Sünde ist nie nur Privatangelegenheit, nie. Also der Marken kann nicht sagen, ich mache heute mal zu, ich mache mal dicht, ist ja meine Privatsache, denn übrigens Leib geht das nichts an. Nein, es ist sofort der ganze Körper betroffen, sofort. Und die Gemeinde von Jesus ist auch ein Körper, nämlich der Leib von Christus. Und wenn da ein Glied, ein Organ versagt oder streikt, betrifft das sofort den ganzen Organismus. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Wie kann denn nun eine Gemeinde lebendig werden oder lebendig bleiben? Werde wach, sagt Jesus. Sieh der Wahrheit ins Auge. Vor allem der Wahrheit über dich selbst. Werde wach. Natürlich kann ich auch den Wecker ärgerlich ausschalten oder voll Wut an die Wand werfen, um ungestört weiterschlafen zu können. Dann bleibt eben alles beim Alten. Das ist bequemer, aber tödlich. Werde wach. Und dann müssen wir eins verstehen, das Leben empfangen wir nur von Gott selbst. Denke daran, wie du empfangen hast, wie du empfangen hast und gehört hast und halte das fest und tue Buße, denke und kehre um. Wenn wir anfangen, uns und unsere Frömmigkeit und Kirche nur selbstgenügsam zu verwalten, statt von Falschem umzukehren und ständig neu von Gott zu empfangen, ich betone das, ständig neu von Gott wieder zu empfangen und ihn ständig neu zu suchen, wenn wir das nicht tun, dann macht sich Verwesungsgeruch in einer Gemeinde breit. Und alle Erweckungsbewegungen sind bisher daran gescheitert, dass sie irgendwann meinten, jetzt haben wir's, und fingen an, das Erreichte nur noch zu verwalten. Denke daran, wie du empfangen hast. Glaube es nicht zuerst ein eigener Entschluss ab, jetzt glaube ich und mache ich dieses und jenes und halte das für wahr und bemühe mich danach zu leben, sondern glaube es zuallererst und zuallerletzt und immer wieder ein Empfangen von Gott. Empfangen. So wie wir essen müssen, um arbeiten zu können. Und keiner von uns ist so blöd, dass er sagt, so jetzt habe ich genug gegessen, das reicht für die nächsten 20 Jahre. Aber genauso ist es im geistlichen Leben. Da braucht es ein ständiges Empfangen, immer wieder von Gottes Wort, dass wir es mit dem Herzen tatsächlich aufnehmen und verdauen und umsetzen. Und auch von Gottes Geist, dass er uns ständig wieder, ich sag mal, anatmen kann, beleben kann, durchwehen kann, erfüllen kann. Und sobald das aufhört, fangen wir an, geistlich abzusterben. Die Gemeinde von Sardes hatte das einmal erlebt, sie hatte gehört, sie hatte empfangen, sie war lebendig. Und irgendwann fing sie an abzusterben. Denke daran, wie das war und behalte das doch bei. Und wo du davon abgekommen bist, kehr bitte um. Noch ist es doch nicht zu spät. Gott ist nicht so sehr daran interessiert, an unseren frommen Theorien, die wir im Herzen haben. Er will sein Leben in uns sehen, dass er das hineingeben kann und dass das aus uns wieder rauskommt. Er will, dass wir sein Leben empfangen und dann weitergeben. Und ich kann das Leben Gottes einmal von ihm direkt empfangen, aber wenn wir in die Bibel schauen, ist die Praxis oft eine andere, nämlich, dass wir das Leben Gottes von Menschen empfangen, die Gottes Leben schon in sich tragen und die davon etwas weitergeben können. Und ich kann nur das weitergeben, was ich selber habe. Und ich kann nur so viel weitergeben, wie ich selber habe. Und genau deshalb liegt Gott an lebendigen Gemeinden, weil sonst das Leben Gottes eben nicht pulsieren kann. Da muss jeder Einzelne lebendig sein. Und dass man gegenseitig und an die, die noch nicht dabei sind, Leben weitergibt, Leben zeugen kann, sag ich mal. Werde wach, stärke das Übrige, das bereits auf dem Sterbeweg ist. Sünde muss ans Licht. Und Vergebung setzt immer Leben frei. Wer das erfahren hat, wie Gott ihm vergibt, er merkt, wie lebendig er hinterher ist und wie die Freude wieder hochkommt und die Kraft wiederkommt. Vergebung setzt immer Leben frei. Das brauchen wir. Und dann geht es darum, dass wir unsere Werke, unsere Lebensäußerungen prüfen. Weil lebendiges Leben dringt nach außen. Das wird sichtbar, das ist zu merken, zu spüren. Entsprechen unsere Werke, unsere Lebensäußerungen denen der Christen des Neuen Testaments? So können wir nachlesen, wie sie gelebt haben. Und Jesus sagt einmal, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Das ist der Maßstab. In der Offenbarung muss er fragen, oder sagen, feststellen, ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Was würde uns sagen? Ausleger, die die prophetische Dimension der sieben Sendschreiben mitsehen, also man kann das so einschätzen, dass damit auch so eine Kirchengeschichte prophetisch vorweggenommen ist, ist nicht alles da drin, aber es könnte ein Aspekt sein. Wer das mitsieht, sagt, das Sendschreiben von Sardes bezieht sich kirchengeschichtlich gesehen auf die Kirchen der Reformation. Die Gemeinde wurde reformiert, aber nicht erneuert. Die Erkenntnis der Rechtfertigung aus Gnade aufgrund des Glaubens wirkte sich leider nicht auf das Leben aus. Und Luther hat selber unsäglich darunter gelitten, als er das gemerkt hat. Das heißt, neben eine alte tote Kirche kam eine neue tote Kirche hinzu. Wobei es in diesen Kirchen damals und auch heute und immer lebendige Glieder gibt. Natürlich, in Sardes auch. Und Jesus sieht sie. Und er erkennt sie. Und er bekennt sich zu ihnen vor der gesamten himmlischen Welt, kündigt er an. Also möglicherweise geht uns das Sendschreiben an Sardes doch mehr an, als wir ahnen oder wahrhaben wollen. Wie dem auch sei, Jesus ruft in jedem Sendschreiben die Überwinder heraus. Also Menschen, die das überwinden, was in ihnen selbst und in ihren Gemeinden dem Leben Gottes im Wege steht. Es genügt nicht, dass Jesus den Himmel verlassen hat, um uns zu beschenken, sondern wir müssen auch das alte Leben verlassen, das in den Tod führt, um Gottes Leben immer wieder zu empfangen, so wie wir uns jeden Tag ja auch mit Essen ernähren. Und dann bleiben unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Und dann kann und wird sich Jesus auch zu uns vor Gott, seinem Vater und der gesamten himmlischen Welt bekennen. Was wird das für ein Erlebnis sein? Und das wünsche ich uns allen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes, der die sieben Geister Gottes hat, du siehst uns in Wahrheit, du siehst bis auf den Grund, du kennst uns durch und durch. Bitte erleuchte uns so mit deinem Wort und dem Wirken deines Geistes, dass wir dir und deinem Wort nicht mehr ausweichen, sondern uns in deinem Licht erkennen. Und bitte lass uns auch erkennen, was du uns schenken und in uns und was du durch uns wirken willst. Du darfst uns anschauen. Und wir wollen zu dir aufschauen. In der Stille wollen wir hören, was du sagen willst und auch dir sagen, was du von uns hören musst. Wir bitten dich um das Wirken deines Wortes und deines Geistes, dass wir wach, erweckt werden und andere stärken können, dein Leben weitergeben, dass wir das Echte festhalten und das Falsche loslassen können, dass wir froh aus der Vergebung leben und erneuert deine Wege weitergehen. Wir bitten um lebendige Gemeinden in unserem Land, die durch ihr Licht die Finsternis vertreiben und die vorbereitet sind und andere vorbereiten auf dein Kommen. Wir bitten um dein lebendiges, prophetisches Reden für unser Land und dass wir hören, was du sagst, damit wir nicht in den Untergang hineindämmern, sondern uns dein Licht aufgeht und viele Menschen und Bereiche noch einmal erneuert werden. Du kommst. Ja, komm und mache uns bereit. Amen.